Ich kann jetzt fast gar nicht anders, weil ich hatte ein paar Gedanken am Herzen, die haben genau mit dem Lied zu tun. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Es gibt ein Geheimnis der Gottseligkeit und das ist das, was mir eigentlich am Herzen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manche Geheimnisse, die in der Bibel offenbart sind, dieses Geheimnis einfach auch der Gemeinde. Und doch ist oft, selbst wenn es jetzt so ein Geheimnis aufgedeckt ist, sind so manche Sachen, wenn man sich damit wenig beschäftigt, geht es mir zumindest, dann verschließen sich Sachen oder hat man das nicht so aufgedeckt irgendwie vor dem Herzen. Gottseligkeit. Ich habe gedacht, wenn ich ein anderes Begriff nehme, die mit selig zu tun hat, wenn ich sage, da ist jemand mühselig, dann ist sein Herz voll Mühe. Wenn einer gottselig ist, dann ist das Herz voll von der Liebe, von dem Wesen, von der Art Gottes. Und wie fülle ich mein Inneres mit Dingen, indem ich mich mit beschäftige? Aber ich denke, es gibt im Leben und in dem Nachfolgen diese Gewissheit und diese Freude, die wir eben zum Ausdruck gebracht haben, in dem Lied, dieses selige Wissen, dieses drum Wissen, der Jesus ist mein, er ist mein Eigentum, ich weiß, er ist in meinem Herzen, ich weiß, er hat mir meine Schuld vergeben, ich weiß, er ist gekreuzigt worden, damit ich leben kann und er hat getauscht meine Schuld gegen seine Gerechtigkeit und gegen seine Heiligkeit. Und doch gibt es manchmal Menschen und es gibt einer, der will, dass wir davon dem Weg abgebracht werden und anders denken, anders in unserem Herzen und unserem Leben unterwegs sind. Ich habe ein paar Verse gedacht aus dem ersten Timotheusbrief, die würde ich gerne lesen. Ich will einfach nochmal ganz anders anfangen, wie ich es erst dachte. Ich möchte im ersten Kapitel erstmal den Vers 5 vorstellen, wo wir zumindest schon mal einen Einstieg haben, warum der Apostel Paulus einer seiner letzten Briefe mitschreibt, der erste, zweite Timotheusbrief und Titus, wo es nicht mehr nur darum geht, irgendwie Lehre weiterzugeben, sondern was mit an die Hand zu geben, wenn der Apostel Paulus nicht mehr da ist, damit einfach in Liebe, die was von innen an die Hand bekommen, wie lebe ich mein Leben mit Gott und mit dem Herrn Jesus. Vers 5, das Ziel dieser Weisung, also das Ziel dieser Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutes Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Liebe Gottes stand in der ersten Stunde vor uns. Ganz hat sich der Jesus für dich und mich hingegeben. Und dass das irgendwie zu Hause ist in deinem, meinem Herzen. Und dass dein, mein Herz wirklich rein ist von allem anderen. Das wirklich so wie bei der Gottseligkeit. Wie kann ich ein Herz füllen, wenn es mit anderen Sachen gefüllt ist? Wie kann Gott was reinlegen, wenn andere Dinge zugegen sind? Ein reines Herz brauchen wir. Wir müssen es erstmal von dem Herrn Jesus waschen lassen in seinem Blut. Reinmachen lassen, weil dafür ist er gestorben. Und dann kann Gottes Liebe rein. Ich kann nicht ein Glas, was voll Tinte ist, irgendwie noch ein gutes Getränk reintun. Das wird nie was werden. Reines Herz, das Ziel der Weise, ein gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube. Glaube ist, dass ich mit meinem Herzen auf alles das setze, was der Jesus in seinem Wort sagt. Dass ich daran festhalte und dass ich nicht in diesem Sichtbaren unterwegs bin, so was ich kann, was ich tue, was ich erreichen kann, sondern vollkommen mein Vertrauen auf das setze, was Gott mir da reicht. Und dann geht der Apostel Paulus weiter und ich möchte einfach nur auf, also mir ist im meisten irgendwie diese Gottesfurcht vor Augen und wir haben eben Gottseligkeit gesagt. In der Bibel gibt es drei Bedeutungen, die den gleichen Begriff beschreiben. Gottseligkeit, Gottesfurcht und Frömmigkeit. Wir besetzen alle Begriffe, glaube ich, oft anders. In der Bibel oder im Ursprung ist das ein und das Gleiche. Also Gottseligkeit, Vollsein mit Gott, Gottesfurcht, in der richtigen Beziehung zu Gott stehen, wirklich ein Verhältnis zu haben, zu wissen, wer Gott ist. Also das hat was mit der Gemeinschaft und der Beziehung zu tun. Das Wort Frömmigkeit drückt das auch aus, dass ich wirklich in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehe. Manchmal kriegen wir die Dinge und haben, glaube ich, manchmal uns auch mit beschäftigt, nie ganz richtig aufeinander. Ich finde es auch spannend, die Erklärung, die der Apostel Paulus hier gibt, dieses Geheimnis zu lüften. Und ich will sagen, alles erfasse ich nicht davon. Aber manche Sachen haben sich für mich neu aufgeschlossen, dass ich froh darüber bin. Ich lese aus dem dritten Kapitel aus dem ersten Timotheusbrief ab Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ist die Säule und Fundament der Wahrheit. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Nochmal, Gottesfurcht, Gottseligkeit, Frömmigkeit ist ein und das Gleiche. Und jetzt kommt eine Art Erklärung, gibt es Geheimnis oder aufgeschlossen werden, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Also der Apostel Paulus schreibt den Timotheus und sagt, das schreibe ich euch. Und das ist somit auch eine Zentrale im ersten Timotheusbrief, damit ihr wisst, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes. Das ist die Zusammenkunft der Heiligen, derer, die Gott erlöst hat. Die Gemeinschaft ist da, Gott ist da zu Hause, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, in der Übereinstimmung mit all seinem Denken und seinem Wort. Da ist er in der Mitte. Und damit man weiß, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes, hat der Apostel Paulus die Sachen niedergeschrieben. Und ich will da nicht zu sehr jetzt erstmal drauf eingehen. Mir geht's um diese Gottesfurcht. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Und dann werden hier Begriffe genannt, wo ich zumindest erstmal beim Lesen denke, was hat das mit Gottesfurcht zu tun? Der offenbart worden ist im Fleisch. Und dann merken wir, geoffenbart worden im Fleisch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Geoffenbart worden im Fleisch ist der Herr Jesus. Und mir ist das nochmal so bewusst geworden, wenn der Jesus nicht Fleisch, wenn er nicht Mensch geworden wäre, hätte ich die meisten Sachen von Gott gar nicht erkennen können, weil ich Mensch bin. Gott wird Mensch und begibt sich auf eine Ebene und in einen Zustand wie du und ich, nur ohne Sünde. Gott wird Mensch, geoffenbart im Fleisch. Und dadurch ist der Jesus und ist Gott erkennbar geworden. Der Jesus sagt, wer mich erkannt hat, hat den Vater erkannt. Die Jünger wollten wissen, zeig uns den Vater, weil die merken, ich kann den gar nicht erkennen. Der Jesus ist Fleisch geworden. Er sagt, wer mich erkannt hat, hat den Vater erkannt. Der Jesus macht deutlich, dass er Fleisch geworden ist. Er macht das Wesen, die Liebe, die Art Gottes deutlich in seiner Person. Gottesfurcht, Gottseligkeit voll zu werden mit dem, wer Gott ist, ist den anzuschauen, der Mensch geworden ist, den an Jesus. Ihn anzuschauen, der Fleisch geworden ist. Ihn anzuschauen, in dem, wie er auf dieser Erde gelebt hat, vollkommen, in vielen, vielen Widersprüchen. Schaut den an, der so viele Widersprüche von Sündern gegen sich erduldet hat. Ich musste irgendwann in meinem Leben anfangen zu lernen, dass Widerspruch mit eines der schwersten ist, was ich in meinem Leben lernen muss zu erdulden. Man möchte direkt eigentlich gegen angehen. Der Jesus hat Widersprüche im Fleisch von seinen Geschöpfen noch und noch und noch erduldet. Dass er überhaupt Mensch wurde. Dass keine Platz und keine Herberge da war, als er Mensch wurde und geboren worden ist in einem Stall. Dass er abgelehnt war. dass er in ins Seinige kam, die Seinigen wollten ihn nicht, dass er sich bemüht hat bis zum Schluss, dass er sagt hat, ich habe euch versucht zu sammeln wie eine Henne ihre Küken und ihr wolltet nicht. Was für ein Schmerz von dem Schöpfer, dass die Geschöpfe sich auflehnen und auflehnen und auflehnen. Gottesfurcht, Gottseligkeit, dem Raum zu geben, der Mensch wurde, der Fleisch wurde, dem Raum zu geben, der dir Vergebung durch sein Blut entgegenbringt, dem Raum zu geben, der dein Leben umgestalten möchte in sein Bild. Gottesfurcht, Gottseligkeit hat was damit zu tun, dass der Jesus Fleisch wurde und dass das in meinem Leben irgendwie Raum gewinnt. Also Seligkeit ist das, was dich ausfüllt. Und wenn Gott Seligkeit dich ausfüllt oder Gottesfurcht dich ausfüllt, dann bekommt der Jesus Raum in deinem Herzen. Offenbart worden im Fleisch. Wie viel ist dir offenbar von dem Wesen, von der Persönlichkeit des Herrn Jesus, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seinem Kümmern, von seinem dir Nachgehen über Jahre und Jahrzehnte, für seine Geduld, seine Liebe, dir nie mit Vorwürfen entgegenzukommen. Und alleine jetzt ein paar Sätze sich damit beschäftigen kann, ein Stück Gottseligkeit, Gottesfurcht in deinem Leben Raum nehmen, weil es vielleicht andere Gedanken und andere Dinge, die dein Herz ausmachen, verdrängt. Lieferst du dich dem aus? Gibst du dem Raum? Bist du bereit, jetzt auch dann andere Dinge loszulassen, rauszugeben aus deinem Herzen? Ein leeres Herz kann nur gefüllt werden. Der offenbar worden ist im Fleisch, ist das Erste, was genannt wird zur Gottseligkeit oder Gottesfurcht. Gerechtfertigt im Geist. Jesus ist vollkommen gerecht. Der Jesus ist vollkommen ohne Sünde. Und alles im Leben des Herrn Jesus, von der Gerechtigkeit und der Schönheit des Herrn Jesus, wird auch bezeugt durch den Geist Gottes. Er kam wie eine Taube auf den Herrn Jesus. Er bezeugte mit irgendwie, dieses ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Vieles ist der Geist Gottes dabei. Die Gerechtigkeit Gottes kann auch in deinem Leben ankommen und auch Wirklichkeit sein. Und auch der Geist Gottes kann dich überführen von deiner Ungerechtigkeit und kann dir seine Gerechtigkeit ins Herz geben, wenn du die Vergebung des Herrn Jesus annimmst. Die Wirksamkeit des Geistes Gottes ist da. Die Person des Herrn Jesus, die Wirksamkeit des Geistes Gottes. Und da liegt bestimmt noch wesentlich mehr drin. Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gottseligkeit. Füllt das jetzt heute Morgen, letzte Woche dein Herz aus oder sind andere Dinge, die da Raum drin haben? Ich kenne so manche mühselige Stunden, manche armseligen Stunden meines Herzens, meines Lebens, wo andere Dinge einfach den Raum des Herzens ausgefüllt haben. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Weil mich das beschäftigt, konnte ich gar nicht anders, wie jetzt aufstehen und zu sagen, ich möchte ein paar Gedanken, die mich beschäftigen, weitergeben. Gesehen von den Engeln. Das ist eine Sache, die ist auch nicht verborgen in der unsichtbaren Welt. Das, was der Jesus getan hat und das, was auch heute noch der Jesus in dein Herz hineinlegen will und wie der Jesus dich ausfüllen will, es gibt eine Stelle, da wird gesagt, was dieses Geheimnis Gottes, wo Engel hineinzuschauen begehren, wo Engel sehen möchten, etwas von der Größe, was der Jesus getan hat, auch in der Gemeinde, wo sie etwas sehen von der Herrlichkeit und der Größe des Herrn Jesus und Gottes. Also gesehen von den Engeln. Wie viel liegt in diesem Geheimnis der Gottseligkeit und der Gottesfurcht verborgen, was ich zumindest heute Morgen nicht ganz fassen kann, nur wo mein Herz ein ganzes Stück von angetan wurde und erfreut worden ist. Gepredigt unter den Nationen. Und da muss ich an den Apostel Paulus denken, dass er sagt, ich weiß nichts anderes unter euch gepredigt zu den Korinthern als Christus und gekreuzigt. Das ist ein Stück der Botschaft der Gottseligkeit. Gott stirbt anstelle von dir, von deinem Leben und meinem Leben. Gott gibt seinen eingeborenen Sohn hin, damit du und ich gerecht sein können vor ihm. Das Geheimnis der Gottseligkeit, dass Gott Raum nehmen kann in deinem, meinem Leben, dafür wird diese Botschaft verkündigt, dass der Jesus gestorben ist, gekreuzigt worden ist, damit du selig werden kannst. Geglaubt in der Welt, von Menschen, die ihn nicht wollten, von Menschen, die ihn nicht kannten. Jeder, der glaubt, dass Jesus gekommen ist als Sohn Gottes für deine und meine Sünden, der wird Kind Gottes. Glaube heißt Ja zu sagen, heißt anzunehmen diese frohe Erlösungsbotschaft des Herrn Jesus, aufgenommen in Herrlichkeit. Der Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron, auch wenn auf der anderen Seite steht, der Kommende wird kommen, dass er unterwegs ist, dich und mich, wenn du Kind Gottes bist, zu sich zu holen. Es kann jetzt sein, es kann heute sein. Der Jesus ist in der Herrlichkeit und gibt jedem, der sein Kind ist, die Gewissheit, diesen Platz auch in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei ihm zu haben. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Jeder, der neues Leben, der neu aus Gott geboren ist, der dieses Evangelium angenommen hat, wird bei ihm sein in der Herrlichkeit. Ein ganz klein bisschen haben wir einen Mini-Einblick bekommen, was heißt Gottesfurcht, was heißt Gottseligkeit, was heißt Frömmigkeit, was kann das ausfüllen, eine gewisse Ahnung. Wenn du und ich nach Hause gehen, dann wird das vielleicht ein Stück verschwimmen. Und hier sind Dinge und Sachen, die hineingekommen sind, bis heute in die Gemeinden hinein, die die Dinge nach Seite drängen. Und da schreibt dann der Apostel Paulus weiter. Und ich möchte ein paar Sachen einfach, um das nochmal zu verdeutlichen und zu sagen, was für Sachen vertauschen wir ganz schnell in unserem Leben von dieser Gottseligkeit und diesem ausgefüllt sein von Gott gegen andere Dinge. Wie der Satan im Garten eben was vertauscht hat von der Gemeinschaft, die Adam und Eva mit Gott hatten, dass sie eigentlich hätten warten können bis zum Abend, bis Gott wiederkommt, mit ihnen redet, alles bespricht. Und dann kommt die Sünde dazwischen, die alles zerreißt, weil ein anderer anfängt zu reden und Zweifel zu setzen und andere Dinge an diesen Platz zu setzen, hat Gott wirklich gesagt. Und sagt da vieles richtig von dem, was Gott sagt und tut so die ersten Lügen reinsetzen. Ich möchte nicht auf alles eingehen, was wir jetzt lesen. Ich möchte aber ein paar Sachen lesen und eine Sache, die ist mir einfach nochmal so groß vor mein Herz getreten, mein Auge getreten. Und auch diese Woche nochmal, durfte nochmal Enkeldienst machen und ich durfte was lernen und ich lerne da ständig, was ich bei meinen eigenen Kindern nicht lernen durfte. Ich merke, dass ich da Sachen von außen sehe, wie Leben funktioniert, was ich vorher von mir nicht wusste, was ich nicht gesehen habe, als ich meine eigenen Kinder großgezogen habe. Jetzt gucke ich auf meine Enkelchen und dann begreife ich Sachen ganz neu, wie Leben funktioniert. Ich werde euch gleich ein Beispiel sagen, weil das ist mir so zu Herzen gegangen und gesagt, boah, wie dumm bin ich. Mit über 60 habe ich es nie begriffen so richtig. Lest uns aber jetzt aus Kapitel 4 noch ein paar Verse. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten, sie gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Denn wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberfastenhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht, Gottseligkeit, sagen andere Übersetzungen, oder es steckt mit drin, und Frömmigkeit. Also nochmal die Gottesseligkeit oder Gottesfurcht. Übe dich aber zur Gottesfurcht, denn die leiblichen Übungen sind zu wenig Nütze. Die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auch auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dieses gebiete und lehre, soweit erstmal Gottes Wort. Ich will gar nicht darauf eingehen, was das diese späteren Zeiten heißt, aber wir können davon ausgehen, dass wir mit Sicherheit in diesen späteren Zeiten leben, wo Dinge hineinkommen und wo der Geist Gottes uns verwarnt, dass die reinkommen in unser Leben, dass betrügerische Geister kommen. Und ich wurde erinnert daran, dass das noch gar nicht so lange her ist, mich mit, auch mit ein paar Jugendlichen, nach Gummersbach gefahren, und hier steht was einmal von betrügerischen Geistern. Später haben wir was von Altweiberfastenfabeln gelesen. Da war es ein Mann, der hat erzählt von seinem Leben, wie er Gott gefunden hat, wie er seine Frau gefunden hat, was Gott alles getan hat, und es hat nicht lange gedauert, dass man festgestellt hat, das meiste davon war frei erfunden, es war Lüge. Er hat sich selber in den Mittelpunkt gestellt, und wir als Menschen, wir denken, ja, das ist so, hört sich alles so toll an, und in vielen wird der Jesus und Gottes Wort irgendwie in die Hand genommen. Aber es lenkt ab von der Schlichtheit und der Einfachheit des Wortes Gottes und von der Klarheit und Deutlichkeit des Wortes Gottes. Und das meiste, obwohl es irgendwie gefüllt war, auch mit Bibelversen, war Lügenrede. Wir können das oft so schnell nicht unterscheiden. Betrügerische Geister und Lehre von Dämonen. Ich denke, Geister können auch Menschen sein. Dämonen ist von der übernatürlichen, teuflischen Welt und seinen Gefallen, Engeln her. Es ist eine Macht, die da ist, wegzuziehen und hinzuziehen und Sachen, die sich gut anhören. Du darfst das nicht essen, da bist du stark, du musst dem Herrn Jesus dienen, du darfst das nicht, darfst nicht heiraten, darfst jenes nicht. Und in Gesetzlichkeiten zu verfallen. Und es zieht weg von der Beziehung, von der Nähe zum Herrn Jesus. Gottseligkeit, Gottesfurcht und Frömmigkeit. Mir ist das persönlich, und ich kann es mit Worten und nicht so sagen, da und da steht das, aber es hat für mich nochmal die Deutlichkeit gewonnen, das hat was mit meinem Verhältnis und meiner Beziehung zu tun, dass ich frei dahin komme, morgens oder tagsüber, und zu sagen, Herr, ich lege dir das zu Füßen, füll du das neu. Das beschäftigt mich, nimm das raus und halte mich beschäftigt mit dir. Was macht mein Herz voll? Das ist eine Beziehungssache und ist nicht eine gesetzliche Sache von einer Norm oder einer Sache. Und das hat was damit zu tun, und das haben wir hier auch gelegen, das hat was mit Gottes Wort und mit dem Gebet zu tun. Wie viel Auswirkung hat Gottes Wort auf mein Leben, oder sind es andere Sachen? Sind es menschliche Weisen, die Auswirkung plötzlich haben auf mein Leben? Also das, was kommt hinein, ist es wirklich geprägt von Gottes Wort? Habe ich eine Sehnsucht danach? Möchte ich, dass durch Gottes Wort irgendwie prägen lassen. Und habe ich auch eine Sehnsucht danach, mich an meinen Herrn und an meinen Gott zu klammern und ihm Dinge sagen zu wollen, anzuvertrauen. Das stellt der Apostel Paulus diesen anderen Sachen gegenüber. Danksagung hatten wir uns sehr deutlich mit beschäftigt vor nicht wenigen Wochen. Gottes Wort und das Gebet. Und dann steht da, wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, Vers 6, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Unheilige und altweiberhafte Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht. Den leiblichen Übungen ist zu wenig Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat. Wir haben zwei Übungen, die uns vorgestellt werden. Die eine Übung ist zu wenig Nütze und die andere Übung ist zu allem Nütze. Richtige Ernährung, bisschen Bewegung ist nicht unnütz. Hält dich fit, aber es ist nicht der Mittelpunkt. Ich bin nach Basbeck gefahren, habe darüber nachgedacht, über den Text, und da bin ich einem Bruder begegnet, und der hat mir für eine Sache noch sehr auch die Augen geöffnet, wo ich gedacht habe, das ist so. Ich habe das bis jetzt immer so gesehen. Ich habe gedacht, leibliche Übungen, ein bisschen Sport machen, das oder jenes. Nee. Wie vieles, und da komme ich gleich zu meinem Enkelchen zu, ist in deinem und meinem Leben im Wachstum leibliche Übung. Alleine auf den eigenen Beinen stehen zu können, ist eine leibliche Übung. Immer wieder aufzustehen, in die Hocke zu gehen. Die meisten Dinge, die dich beschäftigen im Leben, sind leibliche Übungen, um Dinge, Fertigkeiten zu bekommen. Du strengst dich an, du übst dich da drin, bis du diese Fertigkeit hast. Also es ist nicht zu unnütz, aber zu wenig Dingen nütze. Mir ist irgendwie das Herz oder das Augen nochmal aufgegangen und ich möchte einfach ein ganz klein bisschen schon vorweggreifen. Die Meiler fängt an zu sprechen und zwar nicht gut und nur ganz wenig. Und ich finde, ich habe eine Sache bei ihr gelernt, die macht nur einen Versuch. Ich kann es gar nicht mehr sagen, was die sagt. Wenn ich sage Lampe, dann sagt die einmal Limpe. Ampe, also dieses Lampe geht überhaupt nicht. Und dann kannst du die auffordern, wie oft du willst. Sie wird das nicht mehr sagen. Die weiß, ich kann das nicht. Und ich übe mich da jetzt nicht drin. Ich mache da keine leibliche Übung. Ich schaffe das gar nicht. Wir sind so verkrampft, oft auch geistliche Übungen oder leibliche Übungen zu machen, um Sachen zu schaffen. Wisst ihr, was die macht? Die zeigt mir den Fuß, das Knie, und die will die Worte von mir hören. Die zeigt mir die Hand, die will die Worte hören. Die sagt die nicht nach, die weiß, ich kann das gar nicht. Weißt du, was die macht? Die übt sich darin, in einer Gemeinschaft zu sein, wo sie diese Ausdrücke bekommt und aufnimmt. Und das kann noch ein Jahr dauern oder ich weiß nicht wie lange. Die wird irgendwann die Wörter sagen. Aber die wird so lange Zuhörer dessen sein. Die wird sich nicht zigfach bemühen, immer wieder das falsche Wort zu sagen. Wäre ja auch dumm. Aber sie übt sich in dieser Gemeinschaft und in dieser Nähe, es aufzunehmen. Es hineinzulassen, und Gottseligkeit und Gottesfurcht hat was doch damit zu tun, diese Gemeinschaft aufzusuchen, auch diese Gemeinschaft der Gemeinde und diese Gemeinschaft der Gläubigen und diese Gemeinschaft, sich im Haus Gottes so zu verhalten, das aufzunehmen, was ich nicht weiß und was ich nicht kann, und so lange aufzunehmen. Und weißt du, was sie parallel macht? Wenn du sie in Ruhe lässt und im Kinderwagen schiebst, die brabbelt. dann übt ihr alle Laute, alle möglichen Laute und brabbelt und brabbelt und brabbelt, was keiner verstehen kann. Und irgendwann setzen sich die zwei Sachen zusammen. Irgendwann werden die Laute und Töne, die sie macht, zu den richtigen Wörtern werden. Wisst ihr, diese Ertüchtigung ist nicht unnütz. Dieses Mal auch ein Wort zu üben und einmal Limpe zu sagen, das heißt, ich kenne das nicht und ich finde, sie ist so intelligent, das nur einmal zu machen und nicht einen Hampelmann sich zu machen, für ihre Eltern oder Großeltern es zu wiederholen. Wie oft machen wir uns im Glaubensleben zum Hampelmann, weil wir Sachen versuchen darzustellen, die wir gar nicht intus haben. Mir ist das Herz dabei aufgegangen. Ich habe gedacht, Mensch, das ist das Leibesertüchtigung. So viele Dinge versuchen, irgendwas darzustellen, statt diesen Lebensraum, in dem wir es lernen, uns drin aufzuhalten. Sei doch zu Hause in Gottes Wort. Sei doch zu Hause, wenn Gläubige zusammenkommen. Pflege doch die Gemeinschaft. Nutze doch die Möglichkeit, auf Dinge zu zeigen, die dir unklar sind. Und wie ist es hier mit, ja, das ist das Knie und das ist die Hand und das ist da. Zeige auf die Sachen, lasse dir sagen und lasse dir immer wieder sagen. Lasse sich einprägen und lasse dann lebendig werden, wenn es Gott gefällt. Ich denke, wenn es im Menschlichen so wächst, warum soll es im Geistlichen nicht ganz genauso sein? Gemeinschaft der Gläubigen, dieses Wachsen, Hineinwachsen zur Fülle des Herrn. Und wie haben wir den ersten Vers gelesen? Das Ziel der Weisung aber ist Liebe. Liebe ist Warum mache ich das denn mit meinem Enkelchen? Ich habe meine Tochter lieb, deshalb mache ich das nicht mit meinem Enkelchen. Ich habe mein Enkelchen lieb. Deshalb kann ich mich so auf die Ebene von meinem Enkelchen begeben, sagen, doch, ich bin mehr Zuhörer, wie dass ich irgendwie meine, dem was sagen zu müssen. Also das Ziel der Weisung aber ist Liebe von reinem Herzen, ein gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube. Wenn ich zurückgucke, wie viele Jahre meines Lebens auch in eurer Mitte sind nicht geprägt von der Liebe. Wie viele Jahre nicht geprägt von einem reinen Herzen, weil Dinge nicht aufgedeckt waren. Und wie viele Dinge nicht geprägt von einem guten Gewissen und wie viele Dinge nicht geprägt von ungeheucheltem Glauben. Fangen wir an, ehrlich zu sein. Fangen wir an, echt zu sein. Und was macht das Gewissen aus, wenn es nicht ungeheuchelt ist? Hier wird von Menschen gesprochen, die sind gebrandmarkt in ihrem Gewissen. Ich habe mich schon die dollsten Gedanken darüber gemacht, was das heißen könnte. Wenn so ein Brandzeichen irgendwo draufgesetzt wird, das Stück Haut, Fleisch ist verbrannt, da wachsen wahrscheinlich keine Haare mehr drauf, das wird vernarben, wird was darstellen, wird nicht mehr den Charakter bekommen können, was es vorher hatte. Aber gebrandmarkt wurden damals Sklaven wahrscheinlich auch. Heute oder bis vor 100 Jahren oder bis vor 50 Jahren Tiere vielleicht. Da hat jemand seinen Eigentumsstempel draufgesetzt. Gebrandmarkt in einem Gewissen. Hat jemand Macht oder hat jemand was drauf aufgedrückt? Und ich habe eine Verantwortung für mein Gewissen. Und das hat mich viele Jahre auch als Christ beschäftigt. Was mache ich mit meinem Gewissen? Wie gehe ich mit meinem Gewissen um? Wenn mein Gewissen sich meldet, schmeiße ich wirklich alles raus, was da angeschlagen ist. Ich könnte Sachen erzählen. Ich habe schon mal was, wo ich über Jahre später mir Dinge bewusst geworden sind. Einmal, ich glaube, bei dem Sohn von einem Traktorhändler, der so früher so alte Dinger verkauft hat, wo ich einen ausschlachten durfte, das und das gekauft. Und irgendwann habe ich zu Hause gesehen und den nachher nicht mehr gesehen, wo ich wusste, ich habe da 4 Schrauben, die gehören mir gar nicht. Das bin ich hin zu dem Laden, das war ein Geschäft. Vorher so eine alte Kaschremme, so eine Hinterhofschraube. Und das war jetzt mit Manager und ganz groß aufgezogen. Da habe ich gesagt, das und das beschäftigt mich, möchte gerne damit sprechen. Und dann so, ach ja, sagt er, die vier Schrauben, die schenkt man gerne. Aber wenn das Gewissen anschlägt, die Dinge wirklich in Ordnung zu bringen, oder lasse ich zu, dass jemand anderes sein Brandzeichen draufsetzt und sagt, in deinem Herzen, in deinem Gewissen sind Dinge und die beschäftigen, bewegen dich, wenn du die nicht in Ordnung bringst. Wenn du die Dinge nicht reinigst, dann bleibt in deinem Herzen, in deinem Gewissen etwas, was da nicht reingehört, was nicht in Ordnung ist, und da hat ein anderer Macht und Gewalt über dich. Wie so ein Brandmark beim Sklaven, Eigentum. Und dann wird alles, was du tust, krankhaft und gesetzlich oder anders sein. Wie ist dein Herz bestellt? Ist wirklich alles ausgeräumt? Oder hast du Dinge überfahren, überrollt über Jahre? Ich möchte, dass mein Leben irgendwie in der Nachfolge so frei ist, wie ich das im Moment noch beobachten kann bei meinem Enkelchen, der Meiler. Nach vorne raus. Ich weiß, das wird nicht so bleiben. Da werden Dinge reinkommen, auch da ins Leben, wie es bei mir reingekommen sind, die ausbremsen, die hindern. Ganz am Anfang sagte, ach, einer so süß und so. Ich sage, das gibt sich. Das wird sich auch geben, ja. Aber es kann wieder Dinge heil werden, wenn Dinge reingekommen sind in dein und mein Herz, auch über Jahrzehnte. Wenn Gottesfurcht, wenn die richtige Beziehung zu Gott durch den Herrn Jesus Fuß fasst wieder neu in dein Leben. Wenn du leer machst und dich neu ausfüllen lässt mit dem, der Gott Seligkeit schenken kann, der eine echte Beziehung schenken kann. Und das ist so irgendwie das, was mich bewegt hat in Beschäftigung. Und wo ich gedacht habe, ja, es sind viele Übungen in meinem Leben, die nütze sind. Aber das Einzige, was für jetzt und die Ewigkeit nütze, ist, in der Beziehung zu meinem Herrn und zu meinen Geschwistern zu leben. Weil es gibt Dinge, die kann ich nur durch dich erfahren von meinem Herrn, weil Gott uns zusammengestellt hat. Jeder ist eingeschränkt in der Möglichkeit, es zu erkennen und in der Möglichkeit der Gaben und Fähigkeiten. Ich bedarf deiner und vielleicht an manchen Punkten bedarfst du meiner. Lass mal uns darin leben. Lass mal diesem Raum geben. Und es überhaupt nicht kennst, geh, wenn du nach Hause gehst oder hier noch auf die Knie und sag, Herr, ist mein Leben. Gib's ihm ganz. Lass ihn diesen Raum deines Lebens, lass ihn seinen Spaten ansetzen, dort sauber zu machen, zu reinigen. Und ich wünschte, dass es nur ein Brandzeichen gibt oder nur ein Zeichen, was über deinem, meinem Leben steht. Eigentum des Herrn Jesus. Ganz ihm zur Verfügung. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Und diese Gewissheit des Zuhauses in der Herrlichkeit, was schon bald sein kann. Amen.